I say that.
Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr getötet.
And I say that.
3, 2, 1, 0, 0, 0, 0.
To tension.
Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei True Tension. Wie immer ist es mir ein inneres Blumenpflücken, dass ihr wieder mit dabei seid, auch wenn der heutige Fall wirklich alles andere als blumig wird. Schon lange hat mich ein Fall nicht mehr so gefesselt wie dieser hier, weil er einfach so viele verschiedene Richtungen einschlägt und an Abscheulichkeit nur sehr schwer zu überbieten ist. Und nun schnappt euch einen leckeren Snack, nehmt eine gemütliche Sitzposition ein und geht mit mir auf die gedankliche Reise nach Texas. Genauer gesagt geht es nach Austin, der Hauptstadt des US-Bundesstaates Texas, die rund 965.000 Einwohner ihr Zuhause nennen. Die Morgenstunden des 2. März 2018 brechen an, doch noch ist es ruhig in der Straße, in der sich die schicken Einfamilienhäuser auf großen Grundstücken aneinanderreihen. Die meisten Bewohner liegen friedlich in ihren Betten, so auch die Shaughnessys, deren Wecker erst in ein paar Stunden klingeln wird. Jedoch ist es an diesem Morgen nicht der Wecker, der die 53-jährige Chloe und den 55-jährigen Ted Shaughnessy kurz nach 4.30 Uhr aufschrecken lässt, sondern das Bellen ihrer Hunde. Nicht wirklich ungewöhnlich, wahrscheinlich wieder ein Reh, das sich in den Garten verirrt hat. Deshalb denkt sich Chloe auch nichts weiter dabei, als ihr Mann Ted nach seiner Waffe greift, um jedes Mal nachzusehen, was da vor sich geht. Es ist der Moment, in dem Chloe sich umdreht, um weiter zu schlafen, in dem ein Schuss die Ruhe des Morgens ein für alle Mal zum Erbeben bringt. Noch ein Schuss. Und noch einer. Gleich mehrere Schüsse sind aus Richtung der Küche zu hören, die sich direkt neben dem Schlafzimmer befindet. Von einem Moment auf den anderen ist Chloe hellwach und greift blitzschnell nach ihrer eigenen Waffe, die sich, wie Ted's auch, einsatzbereit neben dem Bett befindet. Chloe läuft um das Bett und noch ehe sie das Schlafzimmer verlassen kann, sieht sie durch den Vorhang, der im Rahmen der Schlafzimmertür befestigt ist, ein grelles Licht. Das Licht scheint durch den Vorhang hindurch und ist nun direkt auf Chloe gerichtet. Sie kann die Lichtquelle nicht genau ausmachen, aber sie weiß, dass da auf der anderen Seite des Vorhangs jemand steht, der für den Lichtkegel verantwortlich ist. Und sie sieht noch etwas. Chloe sieht die Mündung einer Waffe, die ebenfalls direkt auf sie gerichtet ist. Sie spürt den Rückstoß, als sie wieder und wieder die Waffe abfeuert, während die Person auf der anderen Seite des Vorhangs das Feuer erwidert. Wie durch ein Wunder verfehlt der Angreifer Chloe, doch nun ist ihr die Munition ausgegangen und sie weiß nicht, ob sie ihr Ziel getroffen hat. Binnen weniger Sekunden greift Chloe nach ihrem Handy auf dem Nachttisch und rennt damit in den Kleiderschrank. Sie wird den Notruf in der Hoffnung, dass sie so lange in der Leitung bleiben kann, bis sie zumindest ihre Adresse durchgegeben hat und man dadurch schnell ihre Leiche finden wird. Sie möchte weder ihren Freunden und schon gar nicht ihrem Sohn diesen Anblick zumuten, der sie mit Sicherheit auf ewig verfolgen würde. Chloe ist sich sicher, dass sie in den nächsten Minuten, wenn nicht gar Sekunden, sterben wird. Die Stimme am anderen Ende ihres Telefons reißt sie aus ihren Gedanken.
Travis County, 911.
Miss, hier wird geschossen. Mein Mann ist aus dem Bett aufgestanden. Die Hunde haben gebellt.
Auf Ihren Mann wurde geschossen?
Ich weiß nicht. Helfen Sie mir. Ich höre jemanden stöhnen. Ach Gott.
Sie hören jemanden stöhnen?
Ja.
Okay.
Oh, nein, 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 nein.
Chloe, atmen Sie tief durch. Sie machen das gut, okay? Die Polizei ist auf dem Weg.
Ich glaube, mein Mann ist...
Sind nur Sie und Ihr Mann im Haus?
Ich weiß es nicht. Ich muss nachsehen.
Nein, 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 nein. Bleiben Sie, wo Sie sind, Chloe. Ich möchte, dass Sie genau da bleiben. 15 lange Minuten vergehen. Und dann... Okay, ich habe die Einsatzkräfte vor Ort, die sich jetzt Ihrem Haus nähern. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie die Schranktür öffnen. Sagen Sie mir ganz genau, was Sie tun, okay?
Ich verlasse jetzt den Kleiderschrank.
Gehen Sie zur Tür. Gehen Sie zur Tür, Chloe. Was sehen Sie, Chloe?
Hier, ist niemand. Es ist niemand hier. Mein Ehemann liegt auf dem Boden.
Minuten der schier endlosen Panik liegen hinter Corey. Minuten, in denen sie geglaubt hat, jeden Moment sterben zu müssen. Doch die Minuten, in denen sie auf ihren Tod gewartet hat, waren nichts gegen den Moment, in dem sie zur Haustür gegangen ist und ihren Ehemann Ted auf dem Küchenboden hat liegen sehen. Der Mann, mit dem sie seit 30 Jahren verheiratet war, ist tot. Hinzu kommt, dass die Polizei, die zu ihrer Rettung herbeieilen soll und laut Aussage der Notrufstelle vor ihrer Tür steht, nirgends zu sehen ist. Was in jedem Film als unrealistisch abgetan werden würde, ist Corey Shaughnessy tatsächlich genauso widerfahren. Vor ihrer Haustür ist es so still wie an jedem anderen Morgen, so als hätte sie sich die letzten Minuten nur eingebildet. Doch das, was sie erlebt hat, ist durchaus real. Genauso real wie die Einsatzkräfte, die dummerweise zu der falschen Adresse gefahren sind und sich vor dem falschen Haus in Stellung gebracht haben. Dann kurz Zeit später sind sie am richtigen Haus angekommen und sprechen mit Corey an ihrem Einsatzwagen. Auf den Aufnahmen einer Bodycam hört man Corey zu dem Polizisten sagen: Die Sache ist, er ist mein ganzes Leben. Und auf dieses Leben von Corey und Ted Shaughnessy werfen wir nun einmal einen genaueren Blick. Corey und Ted betreiben seit mehr als 20 Jahren einen gut laufenden Juwelier im Zentrum von Austin, der ihnen finanziell betrachtet ein ziemlich gutes Leben ermöglicht hat. Ted ist das Gesicht des Ladens, der es liebt, mit Kunden zu interagieren, und Corey ist die Gutachterin, die sich bestens mit den Schmuckstücken auskennt und ganz genau weiß, wie man ihren Wert bestimmt. Durch den Laden hat Corey auch ihre beste Freundin Karen kennengelernt, die eines Tages als Kundin ins Geschäft kam, mit dem Ziel, eine bestimmte Perlensorte zu kaufen, nach der sie zuvor in etlichen Läden vergeblich gesucht hat. Die Shaughnessys wiederum hatten ganz genau das, was Karen gesucht hat, und so verließ sie an diesem Tag nicht nur mit den Perlen den Juwelier, sondern auch mit etwas, aus Karens Sicht, sehr viel Wertvollerem. Einer neuen Freundschaft, die sich allein aus diesem einen Gespräch mit den Shaughnessys ergeben hat. Zusammen bilden Corey und Ted ein einfach unschlagbares Team, sowohl in beruflicher wie auch in privater Hinsicht. Ted und Corey sind absolute Familienmenschen und so war ihnen auch schon vor ihrer Eheschließung klar, dass sie eines Tages unbedingt Kinder haben wollen. Über Jahre hinweg bleibt ihnen ihr Kinderwunsch verwehrt. Jahre, in denen Corey mehrere Fehlgeburten erleidet. Sie kommt zu der Erkenntnis, dass es ihnen gar nicht so wichtig ist, ein eigenes Kind zu bekommen, denn in erster Linie wollen sie einem Kind ein Zuhause schenken und Eltern sein. Unzählige Formulare, mehrere Eignungstests und einiges an Zeit später erhalten die Shaughnessys einen Anruf. Sie müssen morgen bitte herkommen, ertönt die Stimme, tausende Kilometer entfernt. Und so steigen Corey und Ted in das nächstbeste Flugzeug, das sie den langen Weg in die Ukraine bringt. Dort treffen sie erstmalig auf ihren kleinen Jungen. 16 Monate alt, blonde Haare und haselnussbraune Augen. Ab der ersten Sekunde sind Corey und Ted am Dahinschmelzen, wie der Kleine mit seinem Pausbäckchen und den pummeligen kleinen Händen und Füßen vor ihnen mit seinem Spielzeug spielt. Sie verließen zu zweit als glückliches Ehepaar die USA und kamen zu dritt als überglückliche Familie wieder. Ab diesem Zeitpunkt fühlten sich die Shaughnessys vollkommen. Zusammen mit ihrem Sohn Niklas. Zurück in der Gegenwart, 18 Jahre später, fühlt sich Corey an diesem frühen Morgen, als wäre ein großer Teil in ihrem Inneren zerbrochen, den nichts und niemand mehr reparieren kann. Gerade noch hat sie mit ihrem Mann zusammen zu Abend gegessen, gemeinsam Fernsehen geschaut und sich schlafen gelegt. Und jetzt, nur ein paar Stunden später, steht sie nun vor dem Polizisten und versucht aus ihrer Sicht zu erklären, was sich im Haus abgespielt hat. Sie fragt die Polizisten, ob sie ihre beste Freundin Karen anrufen darf, die sich nach dem kurzen Telefonat sofort auf den Weg zu Corey macht. Dann folgt der wohl schwerste Anruf für Corey. Sie muss ihren Sohn Niklas anrufen, um ihm irgendwie zu erklären, dass sein geliebter Vater nicht mehr am Leben ist.
Nick.
Yes, Mom?
Mom, Dad's dead.
Wait, what?
Nick, Dad is dead.
What?
Nicholas, just, I need you. Can you just...
What happened?
Shooting. I don't know.
Wait, what? Did you return fire?
Yes. Yes, I know you're in College Station and I don't know what to do about it.
I'm on my way.
Hallo? Nick. Ja, Mom? Dad ist tot. Warte, was? Nick, Dad ist tot. Was? Niklas, ich brauch dich hier. Kannst du... Was ist passiert? Schusswechsel. Ich weiß nicht. Warte, was? Hast du zurückgeschossen? Ja, und die Polizei ist hier. Ich weiß, du bist in College Station. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich mach mich auf den Weg. Während sich der 19-jährige Niklas zusammen mit seiner Freundin Jackie von seiner neuen Heimat College Station auf den zweistündigen Weg nach Austin macht, treffen die ersten Freunde der Familie beim Haus der Shaughnessys ein. Die zuständigen Ermittler James Moore und Paul Salo gehen dabei auf Spurensuche und führen erste Befragungen durch. Zu Beginn liegt der Fokus auf der Küche des Hauses, in der Teds Körper leblos auf dem Boden gefunden wurde. Ganze 4 Einschusslöcher, zählt der Forensiker, die Ted viel zu früh aus dem Leben gerissen haben. Auch die Patronenhülsen können sichergestellt werden, die ganz eindeutig von 2 unterschiedlichen Waffen stammen und von verschiedenen Ausgangspunkten abgefeuert wurden. Die Ermittler gehen daher von mindestens 2 Tätern aus, die an diesem Morgen in das Haus der Shaughnessys eingebrochen sind. Ein offenes Fenster in Niklas' ehemaligen Kinderzimmer beantwortet die Frage, wie die Einbrecher ins Haus gelangt sind. Das kostspielige Sicherheitssystem im Haus hat sich leider nicht bemerkbar gemacht, da Ted und Corey die Alarmanlage immer nur dann scharf stellten, wenn sie das Haus verlassen haben. Dennoch zeichnet das Sicherheitssystem jegliche Aktivitäten der Fenster und Türen auf, also wenn man sie öffnet oder eben schließt. Um 4.27 Uhr wurde das Fenster in Nicks Zimmer geöffnet. 17 Minuten später folgte ein weiterer Eintrag aufgrund von einer zerbrochenen Fensterscheibe im Küchenbereich. Der Eintrag passt zu der Aussage von Corey, dass in etwa zur selben Uhrzeit der erste Schuss fiel. Es würde auch bedeuten, dass sich die Einbrecher bereits 17 Minuten im Haus aufgehalten haben, bevor es überhaupt zu dem Schusswechsel gekommen ist. 17 Minuten sind doch eine ganz schön lange Zeit in einem dunklen Haus, in dem man sich unbemerkt fortbewegen muss. Waren die Einbrecher auf der Suche nach Diebesgut und hat Ted sie dabei gestört? Immerhin ist bekannt, dass die Shaughnessys ein Juweliergeschäft betreiben und vielleicht auch das ein oder andere Schmuckstück daheim aufbewahren. Eine Nachbarin namens Kim erzählt den Ermittlern, dass im vergangenen Jahr bereits schon mal bei den Shaughnessys eingebrochen wurde. Kein Wunder, immerhin verkaufen sie Schmuck, der von wenigen 100 bis hin zu Millionen Dollar wert ist. Auch die anderen Nachbarn sowie die Freunde der Familie gehen davon aus, dass die Einbrecher es auf den Schmuck abgesehen haben und die ganze Aktion nur furchtbar aus dem Ruder gelaufen ist. Für die Ermittler wiederum geht diese Theorie nicht ganz auf. Immerhin standen in der Nacht 3 Autos vor dem Haus, weshalb die Einbrecher davon ausgehen mussten, dass jemand zu Hause ist. In einem Bundesstaat wie Texas, in dem fast jeder eine Waffe bei sich zu Hause deponiert hat, kann das doch ganz schön ins Auge gehen. Wieso also sollten sie ein solches Risiko eingehen, wenn es ihnen doch ausschließlich um ihre finanzielle Bereicherung ging? Ebenfalls gegen diese Theorie spricht die gestohlene Beute der Einbrecher. Die existiert nämlich gar nicht. Sie haben einfach nichts mitgenommen, obwohl es definitiv nicht an Wertsachen gemangelt hätte. Noch am Tatort haben die Ermittler mit Ted und Corys Sohn Nick, Kurzform für Niklas, gesprochen, von dem sie wissen wollen, wie aus seiner Sicht das Verhältnis seiner Eltern war. Eigentlich grundsolide wie immer. Sie haben gerade erst den 30. Hochzeitstag gefeiert, antwortet Nick. Haben sie sich oft gestritten? Fragt der Ermittler. Sie hatten ab und an mal eine kleine Meinungsverschiedenheit, wie sie jedes Paar mal hat. Vor allem nach solch einer langen Zeit. erwidert Nick. Haben sie sich mal gegenseitig in irgendeiner Form bedroht? Nick antwortet, nein, definitiv nicht. Nur ein paar Stunden nachdem Ted erschossen wurde, sitzt Corey in Begleitung von Karen auf dem Polizeirevier, um die Fragen von Detective Salo zu beantworten. Doch zuvor hat Corey noch eine Frage an Salo. Können Sie mir sagen, ob jemand verletzt wurde, als ich auf den Einbrecher geschossen habe? Salo antwortet, wir sind gerade noch dabei, das herauszufinden. Anschließend erzählt Corey noch einmal detailliert, was sich am Morgen in ihrem Haus abgespielt hat. Sie ist fest davon überzeugt, dass die Einbrecher es auf ihren Schmuck abgesehen hatten und Ted ihnen dabei in die Quere kam. Doch Detective Salo sieht das wie gesagt anders und teilt Corey die eben genannten Gründe dafür auch mit. Corey wirkt geschockt über den Verdacht, den Detective Salo da so durch die Blume andeutet, nämlich dass Teds Tod nicht die Folge eines schiefgelaufenen Einbruchs ist, sondern das eigentliche Ziel des Einbruchs war. Corey sagt Salo, dass ihr absolut niemand in den Sinn kommt, der ihnen sowas Schreckliches antun würde, beziehungsweise überhaupt einen Grund dafür gehabt hätte, ihren Ehemann oder sie selbst zu ermorden. Also so wirklich viele neue Erkenntnisse kann Detective Salo da jetzt nicht aus der Befragung für sich mitnehmen, aber Corey steht verständlicherweise auch noch vollkommen unter Schock. Auch Nick wird nach der kurzen Befragung am Tatort ein weiteres Mal auf dem Polizeirevier befragt. Und auch Nick wird von Detective Salo mit dessen Verdacht konfrontiert, dass seine Eltern das eigentliche Ziel waren. Anders als seine Mutter kann Nick sofort jemanden benennen, der ein Motiv für die Tat gehabt haben könnte. Es gab wohl in den 90er Jahren einen bewaffneten Raubüberfall in einem Pfandhaus, von dem sein Vater damals der Inhaber war. Der maskierte Räuber eröffnete das Feuer, worauf sein Vater ebenfalls seine Waffe hervorholte und das Feuer erwiderte. Der Räuber wurde dabei verletzt und anschließend verhaftet. Räuber klingt irgendwie komisch, aber ich glaube, das ist richtig. Der Räuber. Der Mann jedenfalls wurde damals zu einer Gefängnisstrafe verurteilt und wer weiß, vielleicht ist er wieder auf freiem Fuß und wollte sich für die Zeit im Gefängnis rächen. Salo jedenfalls macht sich fleißig Notizen und fragt Nick, ob ihm noch weitere Personen einfallen, die damit etwas zu tun haben könnten. Tatsächlich gibt es da noch jemanden. Der Ehemann, oder besser gesagt der mittlerweile Ex-Ehemann, einer befreundeten Nachbarin. Dabei handelt es sich um dieselbe Nachbarin, mit der die Ermittler kurz gesprochen haben und die von dem Einbruch ein Jahr zuvor erzählt hat. Kim. Was nun folgt, ist eine doch ziemlich bizarre Story über Nick, der für Kim in die Rolle eines Privatdetektivs geschlüpft ist. Kim war wohl davon überzeugt, dass ihr Ehemann seit langem eine Affäre mit einer anderen Frau hat, was sie aber bislang noch nicht beweisen konnte. In ihrer Verzweiflung hat sie sich Nick anvertraut und ihn darum gebeten, ihren Ehemann zu beschatten. Nick erklärt sich dazu bereit, ihr zu helfen und bringt heimlich einen GPS-Tracker am Wagen von Kims Ehemann an. Der Plan funktioniert. Gerade als ihr Mann mal wieder zum Golfen unterwegs ist, trackt sie sein Auto. Und ob Kims Ehemann wirklich, wer behauptet, gerade am Einlochen war, fragt ihr euch? Nun, ich sag's mal so. Golfen war er auf jeden Fall nicht. Es sind eure Gedanken, nicht meine, dafür kann ich nichts. Die GPS-Daten jedenfalls beweisen, dass er zu dem Zeitpunkt im Haus einer anderen Frau war. Im Haus seiner Geliebten, wie sich dann später herausstellt. Nick jedenfalls, so schildert er als Detective Salo, ist sich nicht ganz sicher, ob Kims mittlerweile Ex-Mann von Nicks Rolle bei der ganzen Sache weiß. Vielleicht war so gar nicht sein Vater das Ziel, sondern Nick selbst. Vielleicht hat Kims Ex-Mann auch jemanden damit beauftragt, Kim umzubringen. Und die Täter haben sich nur im Haus geirrt. Die Straße ist nachts ziemlich dunkel und die Einfahrten sehen alle recht ähnlich aus. Zudem fährt Kim einen weißen Mercedes. Den gleichen Mercedes in derselben Farbe, wie ihn auch Corey fährt. War es also vielleicht wirklich nur eine Verwechslung? Falls euch das jetzt als zu abwegig und zu weit hergeholt erscheint, dann erinnert euch an die Einsatzkräfte, die nach dem Notruf zu dem falschen Haus gefahren sind. Rein zufällig standen die nämlich vor dem Haus von Kim und haben sich dort fälschlicherweise in Stellung gebracht. Also so abwegig ist es demnach vielleicht gar nicht. Die Ermittler nehmen die Hinweise von Nick sofort unter die Lupe. Den Mann, der in den 90ern das Pfandhaus überfallen hat, können sie schon mal schnell als Verdächtigen ausschließen. Bleibt also nur noch der Ex-Mann von Kim. Die Ermittler sprechen mit Kim, die etwas peinlich berührt die Aussagen von Nick bestätigt. Es stimmt, sie hat wirklich einen Ex-Mann von Nick beschatten lassen. Eins jedoch stellt sie in aller Deutlichkeit klar. Ihr Ex-Mann ist ohne jeden Zweifel ein selbstsüchtiges, betrügendes... ich hab doch hier so einen Button auf meinem neuen Pad. Moment. Betrügendes... Ach, was soll's. Betrügendes Arschloch. Er ist auf jeden Fall auch ein Lügner. Was er aber definitiv nicht ist, ein skrupelloser Mörder. Zudem weiß der Ex-Mann noch gar nichts darüber, dass Nick in die Sache involviert war. Somit führt auch dieser Hinweis in eine Sackgasse. Sale und Moore gehen zum Ausgangspunkt ihrer Ermittlung zurück. Zu der Protagonistin in diesem Fall. Sie konzentrieren sich auf Corey Shaughnessy. Mittlerweile steht auch fest, dass keine der von Corey abgefeuerten Schüsse ihren Mann Ted getroffen hat. Doch was mit den Schüssen, die laut Coweys Aussage auf sie selbst abgefeuert wurden? War es einfach nur Glück, dass Corey unverletzt geblieben ist? Oder steckt da vielleicht mehr dahinter? Doch welches Motiv könnte Corey gehabt haben, ihrem Ehemann etwas anzutun? Ja, wie in so vielen Fällen rückt schnell auch hier das liebe Geld in den Fokus. Denn allein die Versicherungssumme von Teds Lebensversicherung beläuft sich auf stolze 1 Million Dollar, die im Falle seines Ablebens Corey ausgezahlt werden. Von dem Wert ihres gemeinsamen Juweliergeschäfts mal ganz zu schweigen. Die Ermittler haben in dem alten Zimmer von Nick, in das die Einbrecher durch das Fenster eingestiegen sind, noch weitere Entdeckungen gemacht, denn zum einen können sie an der Fensterscheibe einen Fingerabdruck sicherstellen, der zurzeit noch ausgewertet wird, und zum anderen haben sie in der untersten Schublade einer Kommode in dem Zimmer die Aufbewahrungsbox einer Waffe gefunden. Was fehlt, ist die Waffe. Eine Pistole vom selben Kaliber wie eine der beiden Tatwaffen. Corey bietet den Ermittlern an, gemeinsam zu ihrem Juweliergeschäft zu fahren, weil sie glaubt, dass sich dort die fehlende Pistole befindet und so können Salo und Moore sie dann auch direkt in Augenschein nehmen. Doch dort angekommen, kann Corey die Pistole nicht finden. Anschließend fährt sie mit den Ermittlern zu sich nach Hause, um dort weiter nach der fehlenden Pistole zu suchen. Im Haus der Shaughnessys gibt es wirklich jede Menge Waffen, die sie in vielen verschiedenen Schränken deponiert haben. Corey ist sich sicher, dass sich die fehlende Pistole schon irgendwo dort anfinden wird. Währenddessen fragen die Ermittler Nick, der sich zu dem Zeitpunkt ebenfalls in seinem Elternhaus aufhält, ob er irgendeine Idee hat, wo die Pistole sein könnte. Nick sagt, er habe sich die Pistole mal ausgeliehen und mit in seine neue Heimat College Station genommen, dann aber seinem Vater vor einiger Zeit zurückgegeben. Übrigens muss ich mich an der Stelle kurz dafür entschuldigen, wenn sich der Stadtname College Station immer so komisch anhört, aber ich krieg's nicht hin, es flüssig auszusprechen. Es geht nicht. Also wundert euch nicht, ich kann's nicht besser. Weiter geht's. Trotz Coweys Bemühungen, die Pistole zu finden, endet ihre Suche ergebnislos. Es folgen weitere Fragen der Ermittler, die Corey mehr und mehr irritieren. Schließlich verabschieden sich Salo und Mo bei Corey, doch nicht ohne noch einen letzten Gedanken mit ihr zu teilen. Salo schaut Corey mit ernster Miene an und sagt, die Person, die dafür verantwortlich ist, könnte ihnen näher stehen, als sie denken. Bei diesem Satz läuft es Corey eiskalt den Rücken hinunter. Ihr ist durchaus bewusst, dass bei solchen Fällen immer erstmal der Ehepartner im Fokus der Ermittlung steht, aber verdächtigen Sie wirklich Corey, etwas mit dem Mord ihres Mannes zu tun zu haben? Erst als Corey bei ihrer Versicherung anruft, um sich nach der Auszahlung von Teds Lebensversicherung zu erkundigen, erhält sie eine Antwort darauf. Die Worte der freundlichen Mitarbeiterin bestätigen Coweys Vermutung. Es tut uns leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir von der Polizei aufgefordert wurden, die Zahlung vorerst zurückzuhalten, bis alle Umstände geklärt sind. Auch die auffällig unauffälligen zivilen Einsatzfahrzeuge, die abwechselnd in Sichtweite ihres Hauses stehen, machen ihr klar, dass sie auf der Verdächtigenliste ganz weit oben steht. Cowies Freunde geben ihr Halt in diesen schweren Zeiten der Trauer und Ungewissheit. Einfach niemand kann sich vorstellen, dass Cowie ihrem Mann irgendwas angetan haben könnte. Die beiden wirkten auch nach 30 Jahren Ehe noch immer unzertrennlich. Sie haben es geliebt, Freunde zu sich einzuladen und gemeinsam für sie zu kochen. Es gab mir im Leben nur eine einzige Person, die Cowie und Ted noch mehr geliebt haben. Und das war ihr Sohn Nick. Die drei Musketiere, wie ihre Freunde die Shaughnessys liebevoll nannten. Zu Cowies Erleichterung sind Nick und seine Freundin Jackie vorerst bei Cowie eingezogen, um diese schwere Zeit mit ihr gemeinsam durchzustehen. Dann, nur wenige Tage nach ihrem Einzug, haben Nick und Jackie große Neuigkeiten zu verkünden, die sie Cowie nicht länger verschweigen wollen. Mama, wir haben geheiratet, platzt es aus Nick raus. Schon 8 Monate ist es her, dass sich Nick und Jackie heimlich das Ja-Wort gegeben haben. Nach einem kurzen, ja, vielleicht auch längeren Schockmoment freut sich Cowie für die beiden. Cowie wusste, dass es ihrem Sohn mit Jackie ernst ist und Jackie war ohnehin schon ein fester Bestandteil der Familie. Mit der Zeit hat sie Cowies Mann Ted sogar schon Dad genannt. Und trotzdem fragt sich Cowie insgeheim, ob sie nicht noch ein bisschen zu jung sind, um gleich zu heiraten. Wie dem auch sei, solange ihr Sohn glücklich ist, ist sie es auch. Ihr kommt auch direkt eine Idee, wie sie den beiden vielleicht eine Freude machen kann. Cowie hat den Diamanten aus dem Verlobungsring ihrer Mutter über viele Jahre für genau diesen Anlass aufbewahrt. Sie geht mit Nick in ihr Juweliergeschäft und bittet ihn, einen Verlobungsring für Jackie auszusuchen. Der alte Diamant wird in den neuen Verlobungsring eingesetzt, den Nick, der Liebe seines Lebens, an den Finger steckt. Zusätzlich bekommt Jackie von ihrer Schwiegermutter eine Halskette mit Diamantanhänger geschenkt, um Jackie in der Familie auf diese Art willkommen zu heißen. Dank Nick und Jackie kann Cowie auch den Juwelier weiterhin betreiben. Jackie nimmt sich extra eine Auszeit vom College und Nick, der sein Geld als Daytrader an der Börse verdient, fährt seine Geschäfte etwas zurück. So dankbar und glücklich Cowie für die Hilfe auch ist, so quält sie dennoch Tag für Tag die Frage, wer für den Tod ihres Mannes verantwortlich ist. Von den Ermittlern erhält sie keine neuen Updates und immer wenn sie versucht, mit ihnen zu sprechen, dann hat sie das Gefühl, selbst im Rampenlicht zu stehen und als würden sie nur darauf warten, dass sie was Falsches sagt. Cowie beschließt auf eigene Faust nach Hinweisen zu suchen und Antworten zu finden. Zum Beispiel fragt sie sich, wovon sie an diesem Morgen geblendet wurde, als sie vom Schlafzimmer aus in Richtung des Vorhangs geschaut hat. Sie versucht mit Taschenlampen in allen möglichen Größen die Lichtquelle zu rekonstruieren, doch keine davon stimmt mit dem Licht aus ihrer Erinnerung überein. Jackie fragt, war es vielleicht sowas hier in der Art? Während sie ihr leuchtendes Handy-Display in die Luft hält. Cowie antwortet, ja, das ist es. Genau so war's. Zur selben Zeit sind auch die Ermittler Salo und Mo nicht untätig. Sie haben nun endlich zu dem Fingerabdruck auf dem Fenster eine Übereinstimmung in ihrer Datenbank gefunden. Doch ihre Euphorie schwindet schneller, als sie gekommen ist. Der Abdruck stammt von einem Mann aus Minnesota, dessen Beruf es ist, Fenster zu bauen. So hat er auch irgendwann mal das Fenster der Shaughnessys gebaut und war in seinem ganzen Leben noch nicht ein einziges Mal im Bundesstaat Texas. Eine durchaus frustrierende Erkenntnis für die Ermittler, doch noch sind sie mit dem Fenster nicht ganz fertig. Ein Hinweis gibt es da noch. Ein Hinweis, den sie sich während der Befragung von Nick vermerkt haben. Er beiläufig erzählt Nick, dass er das Fenster hin und wieder als eine Art, ja, persönliche Haustür genutzt hat, vor allem wenn Freunde vorbeigekommen sind. Wirklich viele Freunde hat Nick nicht, aber dafür einen richtig guten. Sein bester Freund, Spencer, der sogar während der heimlichen Trauung von Nick und Jackie anwesend war. Nick erzählt außerdem, dass Spencer leider nicht so viel Glück hat wie er selbst und seine Eltern ihn nicht finanziell unterstützen können. Er muss einfach jeden Tag zu diesem beschissenen Job, den er über alles hasst, und die restliche Zeit lernt er für Studium. Auch Spencer hat diesen Weg genutzt, um ins Haus der Shaughnessys rein und wieder rauszukommen und Er weiß sogar, wo sich der Safe der Familie befindet. Grund genug, diesem Spencer mal ein paar Fragen zu stellen. Detective Moore verabredet sich mit Spencer für einen kurzen telefonischen Austausch. Dabei erfährt Moore, dass Spencer vor knapp einem Monat zuletzt im Haus der Shaughnessys gewesen ist, wo er zusammen mit Nick einen entspannten Abend verbracht hat. Er erzählt auch, dass sie an manchen Abenden nochmal rausgegangen sind, um auf dem Hinterhof bei der Scheune ein paar Bierchen zu trinken. Und wenn es immer wieder so ein Abend ist und sie mit Nick zusammen zur Scheune gehen, auf welchem Weg verlassen sie dann üblicherweise das Haus? Möchte Moore wissen. Spencers Antwort: Durch Nicks Fenster. Damit endet das erste Gespräch mit Spencer, auf das noch viele weitere folgen werden. Nick hat nämlich noch eine Information preisgegeben, die mit einer Pistole zu tun hat. Laut Nicks Aussage hatte er mal eine Pistole mit demselben Kaliber wie eine der beiden gesuchten Mordwaffen. Und da ich euch jetzt auch gar nicht so sehr mit irgendwelchen Kaliber-Typbezeichnungen langweilen möchte, versuche ich das Ganze mal so einfach wie möglich zu erklären. Die fehlende Waffe in der Kommode, die bislang nicht gefunden wurde, hat dasselbe Kaliber wie die erste Mordwaffe und die Pistole, von der Nick spricht, passt wiederum zur zweiten Mordwaffe. Er hat die Pistole vor einiger Zeit einem Freund gegeben und dieser Freund ist Spencer. In weiteren Befragungen zeigt sich Spencer kooperativ und schwört, nichts mit der ganzen Sache zu tun zu haben. Dennoch sagt den Ermittlern ihr langgeschulter Spürsinn, dass da irgendwie noch mehr ist, was Spencer nicht preisgeben will. Spencers Handy wird beschlagnahmt und seine Wohnung durchsucht. Die Pistole, von der Nick erzählt hat, wird tatsächlich in Spencers Auto sichergestellt. Die ausgewerteten GPS-Daten von Spencers Handy zeigen, dass er sich zum Zeitpunkt der Morde bei sich zu Hause aufgehalten hat. Und die Untersuchung der Pistole zeigt, dass es sich nicht um die gesuchte Tatwaffe handelt. Wieder einmal hatten Salo und Moore so vielversprechende Hinweise und wieder einmal wurden sie bitter enttäuscht. All ihre Bemühungen hinsichtlich Spencer waren umsonst und so wird auch er von der Liste der Verdächtigen gestrichen. Die Frage ist, wer hat Spencer überhaupt erst in diese prekäre Situation gebracht? Setzt man ein paar weitere Teile des Puzzles zusammen, dann ahnt man bereits ein fragwürdiges, ja schon fast verdächtiges Bild. Der Raubüberfall im Pfandhaus, der Ehemann von Kim, Spencer, der von dem Fenster wusste, Spencer, der eine Waffe mit demselben Kaliber wie die Mordwaffe besitzt. Die ganzen Hinweise, denen sie nachgegangen sind, kamen alle von ein und derselben Person. Nick. Und zugegeben ist es auch nicht das erste Mal, dass Nick, nennen wir es mal, auffällig geworden ist. Eigentlich begann es bereits bei seiner Ankunft am Tatort, nur wenige Stunden nach dem Mord. Für jemanden, der gerade erst seinen Vater verloren hat, wirkte Nick etwas so aufgedreht und ja, vielleicht auch eine Spur zu hilfsbereit. Einem der Polizisten erzählt Nick unaufgefordert, dass er Zugang zum Sicherheitssystem seiner Eltern über eine App auf seinem Handy hat. Dann sagt er, was ihnen sicherlich dabei helfen wird, Jackie und mich als Verdächtige auszuschließen, sind die Aufzeichnungen unseres Sicherheitssystems. Ich aktiviere es jeden Abend. Es gibt mehrere Kameras, die den Eingangsbereich unserer Wohnung überwachen, was ich mir dann hier auf meinem Telefon auch ansehen kann, falls das irgendwie hilfreich für sie ist. So in etwa gegen 12:30 in der Nacht habe ich unser Sicherheitssystem aktiviert, kurz bevor wir schlafen gegangen sind. Detective Moore ist Nicks seltsames Verhalten direkt aufgefallen, weshalb er ihn ganz genau beobachtet hat. Er sah, wie sich Nick durch die gesamte Nachbarschaft fragte. Er wollte von den Nachbarn wissen, ob irgendjemand was Auffälliges gesehen oder gehört hat. Doch das einzig Auffällige in dem Moment war er selbst. Nur aufgrund seines Verhaltens beschließt Detective Moore, Nick auf Schmauchspuren zu testen und bittet ihn zu sich. Das, was dann passiert, wurde zum Glück von einer Kamera festgehalten, denn es ist irgendwie schwer zu beschreiben und noch schwerer nachzuvollziehen. Allen Hörerherzchen, die sich diese Folge gerade als Podcast anhören, empfehle ich, kurz zu pausieren und den Link in den Shownotes aufzurufen oder ihr schaut es euch einfach später an, falls es gerade nicht passt. Denkt dran, Nick hat vor wenigen Stunden erfahren, dass sein Vater ermordet wurde, als die folgende Aufnahme entsteht. Darauf zu sehen ist Nick. Ihm gegenüber stehen mehrere Kriminalermittler. Er dreht sich um 180 Grad, während eine Ermittlerin ihn von hinten fotografiert. Dann wird er gebeten, sich wieder umzudrehen, woraufhin Nick leicht in die Hocke geht und sich mit einem kräftigen Sprung wieder um 180 Grad in Richtung der Ermittler dreht. Ich meine, er hat einen richtigen Hüpfer gemacht. So ein Hüpferchen, wie man ihn als Kind beim Spielen gemacht hat, wenn man besonders glücklich und fröhlich war. Es war kein Sprung, der aussagt, ich bin traurig, weil mein Vater vor ein paar Stunden ermordet wurde. Detective Moore sagt, dass er während dieser Untersuchung die meiste Zeit am Grinsen war und Scherze gemacht hat. Ich meine, jeder geht mit Trauer anders um, schon klar, aber verdächtig ist das schon irgendwie. Weitere Befragungen von Nick und Chloe geben einen vertiefenden Einblick in das Verhältnis zwischen Nick und seinen Eltern. Die meiste Zeit harmonisch und liebevoll, jedoch in der Zeit vor Teds Tod auch ziemlich angespannt. Um die Gründe dafür zu verstehen, muss man zeitlich noch etwas zurückgehen. Nach seinem Highschool-Abschluss hat Nick die Entscheidung getroffen, seine College-Pläne vorerst zu begraben. Bereits während seiner Highschool-Zeit beschäftigt sich Nick mit der Börse und einfach allem, was damit zu tun hat. Er entwickelt ein Gefühl für den Markt und wittert das große Geld. Anstatt aufs College zu gehen, möchte er direkt ins Trading-Geschäft einsteigen. Ein Plan, von dem seine Eltern jetzt nicht unbedingt begeistert sind, aber dennoch wollen sie ihrem Sohn keine Steine in den Weg legen. Zusammen mit Jackie zieht Nick nach College Station, wo Jackie auf der Texas A&M Maschinenbau studieren wird. Nicks Eltern hoffen insgeheim, dass ihm das Daytrade mit der Zeit zu langweilig wird und er, wie Jackie, mit dem Studium beginnt. Doch fürs erste ist ihr Sohn Daytrader, allerdings bedarf es einer gewissen, nennen wir es mal Grundvoraussetzung, um als Trader überhaupt erstmal tätig werden zu können. Kapital. $30.000 bekommt Nick von seinen Eltern als Grundlage für seine Trading-Tätigkeit. Zuvor hat ihm Chloe aber zu verstehen gegeben, dass dieses Geld gleichzusetzen ist mit dem Geld für sein College. Geht irgendwas schief oder verliert er das Geld, muss er, für den Fall, dass er dann doch noch aufs College gehen möchte, sich einen Job suchen, um das College zu finanzieren. Darüber hinaus übernehmen Nicks Eltern einen großen Teil seiner monatlichen Ausgaben. Es war abgemacht, dass Nick ihn zumindest das Geld für seine Autorate, Benzin und die Versicherung zurückzahlt, da die Ausgaben über das Kreditkartenkonto seiner Eltern laufen. Ein ziemlich fairer und großzügiger Deal, an den sich Nick schon bald nicht mehr hält. Die Rückzahlung der Unterhaltungskosten für Nicks Auto bleibt aus. Schlecht scheint es Nick und Jackie nicht zu gehen, denn immer wenn Chloe und Ted die beiden zu Gesicht bekommen, tragen sie neue Kleidung, haben ein neues Möbelstück oder posieren auf Bildern in schicken Restaurants. Eine Zeit lang lassen Chloe und Ted ihren Sohn das auch durchgehen, eine kleine Erinnerung hier und da, mehr nicht. Doch irgendwann reißt nun mal auch der stärkste Geduldsfaden. Chloe sagt ihrem Sohn, dass sie ihm den Geldhahn zudrehen. Nick war, wie ihr euch denken könnt, not amused. Dann nur ein paar Monate vor Teds Tod wendete sich das Blatt wieder zum Positiven. Nick scheint erfolgreich zu sein mit seinen Trading-Geschäften, denn er hat die Schulden bei seinen Eltern zu ihrer großen Überraschung zurückgezahlt. Wieder in der Gegenwart angekommen, sagt Nick während der Befragung, dass diese Probleme längst hinter ihm liegen. Sie haben eine Lösung gefunden und seither war alles wieder gut zwischen seinen Eltern und ihm. Von Nicks finanziellen Erfolg wollen sich die Ermittler nun selbst einmal ein Bild machen. Kurz darauf erhalten sie die Genehmigung, Nicks Finanzen unter die Lupe nehmen zu dürfen. Sowohl für sein Privatkonto wie auch für das Tradingkonto können sie die Kontobewegung und den Kontostand einsehen. Den finanziellen Erfolg können die Ermittler nun nicht wirklich finden. Lediglich ein überzogenes Privatkonto und ein Tradingkonto, dessen Kontostand auf Null steht. Nick ist pleite. Währenddessen bleibt die Zeit für Chloe nicht einfach stehen. Das Leben geht weiter und so feiert sie 2 Monate nach dem Tod ihres Mannes den ersten Muttertag ohne Ted. Ihre Schwiegertochter Jackie hat ihr eine Karte geschrieben, auf der Jackie zum Ausdruck bringt, wie dankbar sie dafür ist, dass ihre Schwiegermama den Einbruch überlebt hat. Chloe ist zutiefst gerührt von dem Geschenk und unendlich dankbar dafür, dass ihre Familie sowie ihre Freunde für sie da sind während sie zeitgleich unter Mordverdacht steht und von der Polizei beobachtet wird. Dass Cowie mit dieser Annahme komplett falsch liegt, ahnt sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Die Person, die dafür verantwortlich ist, könnte ihnen näher stehen, als sie denken. Das waren die Worte, die ihre Welt ein weiteres Mal in so kurzer Zeit erschüttert haben. Doch es war nicht Cowie, die damit gemeint war. Ja, das Haus steht unter Beobachtung. Doch es ist nicht Cowie, die beobachtet wird. Es ist Nick. Es war schon immer Nick. Tatsächlich wurde Cowie bereits kurz nach dem Beginn der Ermittlungen von der Verdächtigenliste gestrichen. Die Ermittler konzentrieren sich voll und ganz auf Nick. Sie beantragen einen Durchsuchungsbefehl für Jackie und Nicks Wohnung. Dort entdecken sie das Sicherheitssystem, von dem Nick noch am Tatort erzählt hat. Tatsächlich bestätigen die Aufnahmen das Alibi von Nick und Jackie und sie waren an diesem Morgen wirklich bei sich zu Hause in College Station. Auch der Inhalt des Safes von Nick und Jackie wird überprüft, in dem sich zahlreiche Uhren, Waffen und Schmuck befinden. Viele Waffen zu besitzen ist jetzt wirklich nichts Ungewöhnliches in Texas, dafür aber wirft die Munition, die im Safe liegt, einige Fragen auf. In einer der Packungen fehlen 6 Patronen. Patronen, die nicht nur mit der Marke, sondern auch mit dem Kaliber der am Tatort gefundenen Patronenhülsen übereinstimmen. Auch die Daten von Nick und Jackies iPhones werden überprüft, die sie den Ermittlern freiwillig zur Verfügung gestellt haben. Die IT-Forensiker schauen sich beide Geräte an und benötigen nur wenige Minuten, um die ersten Auffälligkeiten festzustellen. Auf beiden iPhones gibt es eine ziemlich große Datenlücke, so als hätte man sie zeitgleich auf die Werkseinstellung zurückgesetzt. So sind beispielsweise auch die Nachrichten, die gesendet oder empfangen wurden, gelöscht. Ein smarter Zug, doch längst nicht so smart wie die Forensiker. Der Nachrichtenverlauf wird automatisch mit anderen Apple-Geräten synchronisiert, wenn man beispielsweise noch ein MacBook oder ähnliches hat. Die Cloud sieht einfach alles. Und hier, im Fall von Nick, ist das andere Gerät sein Mac Mini. Schneller als man Lumos sagen kann, haben die Forensiker Licht ins Nachrichtendunkel gebracht. Und sämtliche Nachrichten sind wiederhergestellt. Detective Salo und Detective Moore übernehmen ab hier wieder, die als erstes den Chatverlauf zwischen Nick und Jackie unter die Lupe nehmen. In der Zeit vor Teds Tod gab es zwischen den beiden eigentlich nur ein einziges Thema. Geld. Wollen Sie nun 50.000 oder nicht? Fragt Jackie ihren Ehemann Nick in einer Nachricht. Wir können es uns doch gar nicht leisten, die Hälfte im Voraus zu zahlen, schreibt sie am selben Tag. Am 28. Februar schreibt Nick, ich brauche ein bisschen Bargeld, falls es jetzt passieren soll. Kannst du 1.000 abheben? Und Jackies Kontobewegung belegen, dass sie am selben Tag 1.000 Dollar von ihrem Konto abgehoben hat. Ein schrecklicher Verdacht wird größer und größer. Und nun haben sie auch einen Hinweis, dass Jackie ebenfalls in die Sache verwickelt ist. Moore und Salo wollen nochmal mit Spencer reden. Vielleicht weiß er doch mehr, als er zugeben will. Während der letzten Befragung hatten sie immer wieder das Gefühl, dass Spencer irgendwas verschweigt. Spencer scheint zu der Befragung auf dem Polizeirevier, wo die Ermittler ihn auch direkt auf Nicks Verhältnis zu seinen Eltern ansprechen. Und nur ein paar Fragen später haben sie Spencer da, wo sie ihn haben wollen. Nick sagte mal zu mir, wenn meine Eltern nicht mehr da sind, bekomme ich 8 Millionen Dollar. Nick hat Spencer von den 2 Lebensversicherungen seiner Eltern erzählt, über je 1 Million Dollar, von dem Wert des Grundstücks, den Nick nach dem Verkauf erhalten wird, sowie dem Wert des Juweliergeschäfts. Detective Salo fragt, hat er sie jemals direkt gefragt, ob sie für ihn seine Eltern ermorden würden? Ohne zu zögern, antwortet Spencer, ja. Eine schockierende Aussage, die mindestens genauso aussagekräftig ist, wie das, was Nick um 5.39 Uhr am Morgen des Mordes gemacht hat. Er hat die App geöffnet, über die er auf das Sicherheitssystem seiner Eltern zugreifen kann. Nur 5 Minuten später folgte dann der Anruf.
Dad's dead.
Wait, what?
Nick, Dad is dead.
What?
Nicholas.
Nick ist nicht eben das wach geworden und überfordert, wie es auf der Aufnahme klingt. Er ist nicht überrascht, als er erfährt, dass sein Vater tot ist. Er ist überrascht, weil seine Mutter noch am Leben ist. Knapp 3 Monate nach Teds Tod, am 29. Mai 2018, werden Nick und Jackie verhaftet. Corey ist am Boden zerstört, wenngleich sie sich auch sicher ist, dass es sich nur um ein Missverständnis handeln kann. Als Jackie 2 Wochen später auf Kaution freikommt, fühlt sich Corey in ihrer Annahme bestätigt. Doch bei Nick sieht das ganz anders aus, denn er kommt nicht auf Kaution frei und auf Empfehlung von Nicks Anwalt soll Corey auch erstmal nicht mit ihrem Sohn reden. Zumindest solange nicht alle Fragen geklärt sind. Die beiden Ermittler Moore und Salo müssen auch noch eine überaus wichtige Frage klären, nämlich wer überhaupt die Einbrecher sind, die Ted erschossen haben. Nick und Jackie können das ja aufgrund der Aufnahmen ihrer Überwachungskamera nicht sein. Und dabei könnten die Aufnahmen der Überwachungskamera zeitgleich auch der Schlüssel zur Lösung des Falls sein. Auf den Aufnahmen des 28. Februar 2018, der Tag, an dem Jackie die 1.000 Dollar abgehoben hat, sieht man Nick, wie er 2 Männer begrüßt, die anschließend ihre Wohnung betreten. Einer von beiden verlässt kurz darauf die Wohnung wieder. Er trägt ein grünes Shirt mit einem Firmennamen und darunter steht die Rufnummer der Firma. Die Ermittler trauen ihren Augen nicht, denn es ist dieselbe Firma, die auch das Fenster mit dem Fingerabdruck bei den Shaughnessys installiert hat. Zufall? Tatsächlich ja. Es ist wirklich ein Zufall, denn der Mann hat rein gar nichts mit dem Fensterbau zu tun und arbeitet laut der Personalabteilung auch schon seit einer ganzen Weile nicht mehr für die Firma und trägt einfach nur so noch das Shirt, weil es ihm vielleicht besonders gut gefällt oder er gerade kein anderes parat hatte. Wer weiß. Cameron ist der Name des Mannes, der kurz darauf auch schon auf dem Polizeirevier sitzt. Der Name des anderen Mannes auf der Aufnahme lautet Johnny Lian, erzählt Cameron. Vor ein paar Monaten hat Johnny ihn gefragt, ob er ihm bei einem Job behilflich sein würde, bei dem es einfach nur darum geht, irgendwelches Zeug von A nach B zu transportieren. Mehr nicht. Cameron hat Johnny zu dem Auftraggeber begleitet, der insgesamt einen freundlichen Eindruck machte. Doch in der Wohnung nahm das Gespräch dann eine unerwartete Wendung, denn der Auftraggeber namens Niklas sprach von irgendwelchen Leuten in Austin, die ihn monatlich 30.000 Dollar kosten würden. Er sagte, wir sollen uns um sie kümmern. Cameron war sich nicht ganz sicher, ob es wirklich das ist, was er glaubt verstanden zu haben, weshalb er nochmal genauer nachfragt. Nick hat geantwortet, umso weniger du weißt, desto besser für dich. Das war Cameron denn doch eine Spur zu krass, weshalb er aufgestanden und gegangen ist. Johnny hingegen blieb bei Nick. Cameron gibt den Ermittlern Johnnys Adresse, wo sie ihn am selben Tag auch schon verhaften. Johnny bestreitet, irgendwas mit der Tat zu tun zu haben oder irgendwas darüber zu wissen. Erst als sie ihn mit dem Foto der Überwachungskamera konfrontieren, auf dem er vor Nicks Eingangstür zu sehen ist, wird Johnny ein wenig gesprächiger. Nick hätte ihn wohl tatsächlich als Auftragskiller anheuern wollen, doch Johnny habe sofort abgelehnt. Ja, ich mache es mal kurz, denn letztendlich sind es die Daten seines Telefons, die ihn überführen. Laut seiner GPS-Daten war er an dem Morgen des Einbruchs in der unmittelbaren Umgebung der Shaughnessys. Seinen Komplizen möchte er nicht verraten. Aber auch das erledigt schon sein Telefon für ihn. Nur Minuten vor dem Einbruch hat er mit einem Mann namens Arian Smith telefoniert. Smith wird ebenfalls verhaftet und sagt aus, dass er zu dem Zeitpunkt bei seiner Ex-Freundin war, die das natürlich auch bestätigen kann. Die Ermittler sprechen mit seiner Ex-Freundin, die seine Aussage, welche Überraschung, so gar nicht bestätigen kann. Sogar im Gegenteil, denn Arian habe ohne Vorwarnung das Motelzimmer, in dem sie in der Nacht gemeinsam waren, verlassen und ist mit ihrem Auto davongefahren. Sie hat ihn auch mehrfach versucht anzurufen, doch er ging nicht dran. Arians Alibi hat sich damit komplett erledigt und so wird auch er wegen des Mordes an Ted Shaughnessy angeklagt. Zudem wird auch eine der beiden Tatwaffen bei ihm sichergestellt. James Moore und Paul Salo sind zufrieden mit dem Ergebnis. Nun liegt es nicht mehr in ihrer Hand, was mit den 4 Angeklagten geschieht. Während Nick Shaughnessy im Gefängnis auf seine Verhandlung wartet, ist Corey noch immer von seiner Unschuld überzeugt. Die Zeit vergeht. 2 Jahre sind bereits seit Nixons Inhaftierung vergangen und noch immer hat Cowie nicht mit ihrem Sohn gesprochen. Cowie sendet ihm Zeitungen und Bücher, um die er zuvor in Briefen gebeten hat, und zahlt weiterhin für Nix Verteidigung. Alles ändert sich, nachdem Cowie gebeten wird, sich mit Nix Anwalt zu treffen. Er bittet Cowie, ihren Sohn zu einem Deal zu überreden, was auch bedeutet, dass er sich schuldig bekennen muss. Der Anwalt geht mit Cowie den Fall von A bis Z durch und nennt ihr die Gründe, weshalb es nicht gut für ihren Sohn aussieht. Vieles davon hat Cowie zuvor schon erfahren, doch eine Frage ist immer unbeantwortet geblieben. Eine Frage, vor der sie sich selbst immer gefürchtet hat, weil die Antwort einfach alles verändern könnte. War die Tatwaffe, die man bei Arion sichergestellt hat, dieselbe Waffe, die aus der Kommode ihres Hauses verschwunden ist? Die Antwort lautet ja. Nick hat sie Arion Smith vor der Tat gegeben. Damit steht auch für Cowie fest, dass ihr geliebter Sohn, den sie mit Ted zusammen großgezogen hat, seine eigenen Eltern tot sehen wollte. Sie schreibt Nick einen Brief, in dem sie ihn bittet, den Deal mit der Staatsanwaltschaft anzunehmen. Er sei seinem Vater einfach schuldig, reinen Tisch zu machen und die Wahrheit zu erzählen. Nick hört auf seine Mutter und bekennt sich im April 2021 für schuldig. 35 Jahre Haft mit der Möglichkeit auf Bewährung. Die beiden Männer, die er angeheuert hat, bekennen sich ebenfalls für schuldig und erhalten dasselbe Strafmaß. Bleibt nur noch eine Person übrig. Nicks Ehefrau Jackie, um die es in den letzten Minuten doch recht still geworden ist. Kurz nachdem sie verhaftet wurde, erzählt die vor Trauer zerfressene Jackie ihre eigene Version der Ereignisse. Sie sagt, dass Nicks Eltern für sie fast sowas wie ihre leiblichen Eltern waren. Mit Nicks Eltern hat sie genau das gehabt, was sie sich schon immer gewünscht hat. Kurz nachdem Nick und sie verheiratet waren, hat Nick sie gefragt, ob sie ihn auch dann noch lieben würde, wenn er einen Mord begeht. Nick habe ihr erzählt, dass sein Vater unter schweren Depressionen leidet und einfach keinen Sinn mehr in seinem Leben sieht. Er sprach davon, sein Leid zu beenden, woraufhin Jackie erwiderte: Das ist verrückt. Von was verdammt redest du da? Ein wenig später sagt er dann zu ihr, dass es zu schmerzhaft für seine Mutter sei, ohne ihren Mann weiterzuleben. Weshalb sie beide gehen müssen. Aber das bist doch nicht du. Du liebst deine Eltern. Wir besuchen sie jedes Wochenende. Wir haben Spaß zusammen. Wir sind doch eine Familie, habe Jackie darauf geantwortet. Sie habe Nicks Aussagen einfach nie wirklich ernst genommen. Gab es denn weitere Gründe für Nick, so etwas zu tun, abseits der Depression seines Vaters, fragen die Ermittler. Naja, nun, er wusste, dass seine Eltern 2 Lebensversicherungen über je 1 Million Dollar abgeschlossen haben, aber er meinte auch zu mir, dass es ihm nicht um das Geld gehen würde. Jackie gibt an, dass sie weder von Nicks detaillierten Mordplänen noch von irgendwelchen Auftragskillern wusste. Ob das wohl so der Wahrheit entspricht? Wenn man sich den gelöschten Nachrichtenverlauf durchliest, dann macht das doch irgendwie einen anderen Eindruck. Und das sagen die Ermittler ja auch. Daraufhin sagt Jackie, sie habe einfach nur Nicks Spiel mitgespielt und außerdem wusste sie ja, dass sie sich das finanziell überhaupt nicht leisten können. Sie gibt auch offen zu, mit Nick mehrfach nach Austin gefahren zu sein, weil Nick dort den Mord an seinen Eltern planen wollte. Ich war mir einfach absolut sicher, dass er es sowieso nicht durchziehen würde. Und sollte er doch was Verrücktes machen, dann bin ich ja immer noch da, um das zu verhindern. Soweit erstmal die wichtigsten Punkte aus Jackies Befragung. Während Nick hinter Gittern auf seine Verhandlung wartet, lässt sich Jackie, die auf Kaution frei ist, von Nick scheiden. Jackie geht wieder aufs College, Jackie geht mit Freunden aus, Jackie verbringt die Feiertage mit ihrer Familie. Auf Instagram lässt sie die Welt an ihrem Leben teilhaben und postet Bilder von sich. Auf den Bildern zu sehen, die Halskette mit dem Diamantanhänger, die ihr Cowie geschenkt hat. Im März 2022 kommt es dann endlich zur Gerichtsverhandlung gegen Jackie. Die Anklage wurde von Mord auf Conspiracy to Commit Murder, zu Deutsch Verschwörung zum Mord, geändert. Das, was jetzt folgt, ist ein absolutes Novum in diesem Podcast und wird euch sicherlich genauso überraschen, wie es mich überrascht hat. Jackie bekennt sich schuldig und erhält im Gegenzug eine sogenannte Deferred Adjudication, zu Deutsch aufgeschobene Entscheidung. Also ich persönlich habe davon noch nie irgendwas gehört, wahrscheinlich weil es auch wirklich nur äußerst selten angewendet wird. Mal ganz grob zusammengefasst bedeutet es, dass der Angeklagte sich zwar schuldig bekennt, um dann auf Bewährung freizukommen, ohne aber wirklich verurteilt zu werden. Im Fall von Jackie sieht die Strafe dann wie folgt aus. Sie muss für 120 Tage ins Bezirksgefängnis, bekommt 10 Jahre auf Bewährung und jetzt kommt's. Für die kommenden 10 Jahre muss Jackie jedes Jahr an Teds Todestag für 2 Tage ins Gefängnis. 10 Jahre lang am Todestag, 2 Tage Knast. Erklär das mal deinem Arbeitgeber. Aber ernsthaft, für mich persönlich ist die Entscheidung nicht ganz so nachvollziehbar, weshalb zwischen dem Strafmaß von Jackie und dem von Nick so ein krasser Unterschied gemacht wird, denn ihre Aussagen, dass sie das alles nicht ernst nahm und es verhindert hätte, sind für mich überhaupt nicht glaubhaft, denn immerhin hat sie ja die 1000 Dollar von ihrem Konto abgehoben und verhindert hat sie da überhaupt nichts. James Moore und Paul Salo sind ebenfalls der Meinung, dass Jackie mit dem Mord davongekommen ist. Kaum vorstellbar, wie sich Cowie bei alledem fühlen muss, nachdem ihr mit einem Schlag einfach alles genommen wurde. Bis heute hat sie kein einziges Wort mit ihrem Sohn gesprochen. In einem Interview sagt Cowie, dass sie ihm Briefe geschrieben hat, die sie jedoch niemals abschicken wird. Auf die Frage, was in den Briefen steht, antwortet Cowie: Viele Dinge. Zum Beispiel, dass ich weiß, wie sehr er sich wünscht, mit mir zu sprechen. Aber obwohl ich mein Kind immer lieben werde, liebe ich nicht die Person, zu der er geworden ist. Tatsächlich hasse ich die Person, die er jetzt ist. Wirklich. Und ich kann nicht in Worte fassen, was ich dafür geben würde, wieder mit seinem Vater sprechen zu können. Aber ich kann nicht, denn Geister können nicht sprechen. Und genau deshalb wird auch Nick nicht mit mir sprechen können, weil ich ja eigentlich auch tot sein sollte. Auch Nick hat aus dem Gefängnis heraus mehrere Interviews gegeben, die ich hier aber weder einspielen noch den Inhalt wiedergeben werde, da er bereits aus meiner Sicht genug Aufmerksamkeit bekommen hat und sie dennoch nicht zu schätzen wusste. Stattdessen möchte ich zum Abschluss der Folge nochmal der Frau die Bühne geben, für die ich wirklich unendlich viel Mitleid empfinde und die selbst ermordet worden wäre, hätte sie nicht so blitzschnell reagiert. Cowie Shaughnessy. Sie hat für die Verhandlung von Jackie ein Statement aufgenommen, das ich euch hier jetzt einmal vorspielen werde.
We opened our home and our hearts to you, and you and Nicholas took everything from us. How long will it take for you to find another family to destroy? How long will it be before Bonnie finds her next Clyde? You are a monster. You are evil. And everyone needs to know it.
Wir haben dir unser Zuhause und unser Herz geöffnet. Du und Niklas, ihr habt uns alles genommen. Wie lange wird es dauern, bis du eine neue Familie gefunden hast, die du zerstören kannst? Wie lange wird es dauern, bis Bonnie ihren nächsten Kleid gefunden hat? Du bist ein Monster. Du bist das Böse. Und jeder soll das erfahren. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde alles an dem Fall einfach so unfassbar schrecklich. Da adoptierst du ein Kind aus einem fremden Land, gibst ihm all die Liebe, die Geborgenheit und die Sicherheit, die du auch deinem leiblichen Kind geben würdest, schenkst ihm ein Leben voller Möglichkeiten und Perspektiven, unterstützt es bei seinen Träumen und stellst dich selbst in den Hintergrund. Kurzum, du tust einfach alles für dein Kind. Aus Liebe. Bedingungslos. Du erwartest keine Dankesrede, keine Laudatio zu deinen Ehren, aber verdammt nochmal, man muss doch erwarten können, dass es dich nicht dann plötzlich mit 19 einfach umbringt. Ein Detail dieses Falls habe ich euch bisher verschwiegen, weil ich ganz zu Anfang, als ich den Podcast vor mittlerweile jetzt ja schon mehreren Jahren gestartet habe, mal meinte, dass ich keine Fälle behandeln werde, in denen sowas vorkommt. Aber ich kann es euch einfach nicht verschweigen. Denn falls einige von euch den Fall googeln, wäre es mit einer der ersten Überschriften. Die Shaughnessys hatten vor dem Einbruch 2 Hunde. Danach leider nur noch einen. Ja, und damit sind wir auch am Ende der Folge angelangt. Ein einfach unfassbar abscheuliches Verbrechen, mehr fällt mir dazu nicht ein. Nun interessiert mich aber wie immer, was ihr von dem Fall haltet. Wart ihr überrascht von dem Plot-Twist oder habt ihr schon vorher vermutet, dass Nick mit dem Mord zu tun hat? Glaubt ihr auch, dass Jackie zu einfach davongekommen ist und Hertha hätte bestraft werden müssen? Schreibt es mir gerne in die YouTube-Kommentare oder auch auf Instagram unter truetension.podcast und lasst gerne ein Abo da, wenn ihr noch mehr Folgen hören möchtet. Das war's von mir für heute, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis dann.
And I say that.
3, 2, 1, 0. True tension.